Es ist schön, mal wieder bei euch zu sein, auch wenn das Wetter heute eher nicht so einladend ist und man lieber sich im Bett nochmal umgedreht hätte. Aber ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bin und wir zusammen uns den Predigttext im Philipperbrief einmal anschauen. Wir haben die Folie auch mit dem Predigttext noch da, weil es ein etwas längerer Text ist, ist denke ich gut, wenn man ab und zu nochmal nachlesen kann, was da alles drin steht. Er ist ja sehr, sehr voll. Was aber vielleicht als erstes euch auffällt, ich habe im ersten Vers es sind nicht Wörter, sondern Wortgruppen farblich hervorgehoben, nämlich freut euch. Freut euch, freut euch, freut euch. Dreimal gleich im ersten Vers kommt diese Aufforderung vor. Und nicht nur deswegen, sondern die Freude spielt eine große Rolle im Philipperbrief, wird dieser Brief auch tatsächlich der Freudenbrief genannt. Und warum reden wir denn überhaupt über Freude? Warum mache ich dazu eine Predigt? Ich habe diese Predigt tatsächlich schon mal gehalten und ich werde sie heute Abend nochmal halten, also mal gucken. Wir haben eine Predigtserie zum Thema Freude gemacht. Ist Freude nicht eigentlich was ganz Natürliches? Ist sie nicht der Götterfunke, der die Menschen zu Brüdern macht, wie Schiller es in seiner Ode an die Freude beschreibt? Ist Freude nicht einfach da oder geschieht von ganz alleine? Ist das nicht ein Hochgefühl, das uns einfach überkommt, wenn uns Gutes widerfährt oder wenn wir etwas erreicht haben? Oder wenn anderen etwas Gutes widerfährt und sie etwas erreicht haben. Freude kann natürlich auch ein Gemeinschaftsgefühl sein. Wenn der eigene Verein gewinnt oder wenn wir auf Arbeit ein Projekt erfolgreich zusammen abgeschlossen haben. Allerdings kennen wir ja im Deutschen auch das schöne Wort Schadenfreude. Wortwörtlich ist das die Freude daran, dass jemand etwas Schädliches passiert. Und wir würden uns belügen, wenn wir behaupten würden, dass uns dieses Gefühl völlig fremd ist. Im Internet gibt es genug Videos, die genau mit diesem Gefühl spielen. Andererseits müssen wir uns auch mit der Realität auseinandersetzen, dass jährlich in Deutschland etwa 5 Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depressionen erkranken. Wer selbst noch keine Depression erlitten hat, müsste mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jemanden kennen, der oder die davon betroffen ist. Die Abwesenheit von Lebensfreude ist ein sehr großes Thema in unserer Gesellschaft. Meine Generation, die sogenannten Millennials, also zumindest die, die der gebildeten Mittelschicht angehören, sie wurden sogar schon einmal als Generation Burnout bezeichnet. Als die Generation von Selbstoptimierern, die auf erhöhten Druck von außen mit erhöhtem Druck nach innen reagieren und sich selbst in die Erschöpfungsdepression manövrieren. Wenn Paulus uns sagen würde, freut euch, dann würde meine Generation sagen, ja, wie können wir das schaffen? Das ist natürlich jetzt eine sehr vereinfachte Darstellung eines komplexen Problems und mir ist auch bewusst, dass es in anderen Generationen Menschen gibt, die eine Erschöpfungsdepression oder ein Burnout erlebt haben. Aber ich finde es schon bedenklich, dass mir viele Menschen in meinem Alter begegnet sind, die schon während des Studiums oder so wie ich in ihrem ersten Job einen Burnout erlebt haben. Und ich denke, dass es auch Gründe dafür geben wird. Es gibt viele Dinge, die uns die Lebensfreude rauben können. Um welche Freude geht es also Paulus hier in diesem Textabschnitt? Geht es ihm um die Beschwörung eines guten Gefühls, eines Hochgefühls? Gibt es was zum Feiern? Haben die Philipper irgendwas erreicht? Die Stadt Philippi hat zu der Zeit, als Paulus dort eine Gemeinde gründet, bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Ursprünglich so um 360 vor Christus unter dem Namen Krenides gegründet, wird sie schon wenige Jahre später vom makedonischen König Philipp umbenannt, ganz bescheiden nach sich selbst, Philippi. Nach Eroberung durch die Römer und der Schaffung der Provinz Makedonien wurde Philippi ca. 40 Jahre vor unserer Zeitrechnung von Octavian dann als römische Kolonie neu gegründet. Und er siedelte anschließend ganz bewusst Kriegsveteranen aus der römischen Armee dort in der Stadt an. Und das hatte zur Folge, dass die einheimische thrakische und griechische Bevölkerung teilweise enteignet wurde und ihr Land aufgeben musste. Das wurde dann an die italienischen Neusiedler verteilt. Und auch nur die römischen neu angesiedelten Bürger hatten dann das römische Bürgerrecht. Das heißt, plötzlich war die einheimische Bevölkerung eine Bevölkerung zweiter Klasse mit weniger Rechten. Und in den neutestamentlichen Schriften zum Philipperbrief zur Gemeinde in Philippi sind uns ausnahmsweise mal viele Frauennamen überliefert. Und diese Frauennamen, Syntyche und Euodia, die sind griechische Namen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Gemeinde in Philippi zu einem Großteil aus griechischen Menschen bestand. Die, die nicht die dominante Sprache der Gesellschaft gesprochen haben, sondern Griechisch. Die, die keine Rechte hatten, die nicht wählen durften. Und die wahrscheinlich am Rand der Stadt gelebt haben. Und dann fallen diese komischen Menschen da in Philippi auch noch auf, weil sie jemanden einen König nennen, nämlich Christus, Jesus, der gar nichts mit dem römischen Kaiserkult zu tun hat. Auch dadurch fallen sie ihren Mitbürgern negativ auf. Und zu guter Letzt wissen wir aus dem Philipperbrief, dass Paulus gerade zu dem Zeitpunkt auch noch mal wieder in Haft ist und eine Todesstrafe nicht so unwahrscheinlich ist. Und dieser Gemeinde, die so benachteiligt ist und so wenig Grund hätte, sich zu freuen, schreibt Paulus, freut euch. Das klingt jetzt nicht danach, dass sie irgendwas zum Feiern hatten. Und ja, ich glaube schon, dass Freude ein Gefühl sein kann, das einen überkommt, ohne dass man da jetzt irgendwas für tun muss. Aber was ist denn mit genau diesen Momenten, in denen wir offensichtlich keinen Grund zur Freude haben? Wenn eine Beziehung in die Brüche geht und alle Pläne und Ideen von der Zukunft mit ihr? Was, wenn eine Krankheit unser Leben komplett auf den Kopf stellt? Oder wenn wir das Gefühl haben, wir sind Tag für Tag in demselben Trott und es gibt keine Höhepunkte, aber auch keine Tiefpunkte? Oder was ist, wenn das Leben gerade einfach ein kräftezehrender Kampf ist? Und wenn wir uns jetzt den Bibeltext genau anschauen, dann redet Paulus aus meiner Sicht über eine sehr bestimmte Freude. Im Vers 4 lautet etwas genauer übersetzt und vielen als Bibelvers sicherlich sehr bekannt: Freut euch im Herrn alle Zeit. Und noch einmal sage ich, freut euch. Die neue Genfer Übersetzung, die ich mitgebracht habe heute Morgen, hat aus der Wendung im Herrn alle Zeit zwei Sätze gemacht. Die könnt ihr dort noch mal lesen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und ich denke schon, dass man hier von einer sehr logischen Interpretation reden kann, denn was soll denn Freude im Herrn, so wie es wirklich im griechischen Original dort steht, was soll es denn bedeuten? Wir sagen doch auch nicht freu dich in der Anne. Freu dich an der Anne, freu dich mit der Anne, freu dich meinetwegen auch über die Anne. Aber in der Anne? Im Altgriechischen würde man hier ebenfalls einen Akkusativ benutzen. Freut euch am Herrn, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Und das kennen wir zum Beispiel aus dem Propheten Nehemia. Aber Paulus schreibt im Herrn. Daher finde ich die Übersetzung aus die Freude an der Verbundenheit mit Jesus total überzeugend. Denn Jesus ist der, der in den christlichen Gemeinden als Herr der Herren gefeiert wird. Die Freude, von der Paulus redet, kann also gar nicht aus den äußeren Umständen entstehen. Denn alle Zeit bedeutet, wie die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, das darlegt, es bedeutet, was auch immer geschieht. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Verlust, dass Armut, dass Krieg, dass Demütigung bei uns Freude auslösen. Dann würde irgendwas mit uns nicht stimmen. Es gibt in unserer heutigen Gesellschaft den Begriff der Toxic Positivity. Ihr seid jetzt vielleicht nicht die Generation, die diesen Begriff benutzt oder damit um sich wirft, aber es bedeutet so viel wie toxische Freude, toxische Positivität, also eine vergiftende Freude. Es gibt sehr viele Dating-Apps heutzutage und da gibt es Profile, in denen man reinschreiben kann, was einem wichtig ist. Und ich habe sehr, sehr oft einen Satz gesehen, der mich sehr stutzig gemacht hat. Da stand nämlich Good Vibes Only, was so viel bedeutet wie gute Stimmung, gute Gefühle, nur das. Das ist alles, was ich will. Und ich habe mich dann schon gefragt, was sich diese Menschen unter einer Beziehung oder von einem Partner erhoffen. Wünschen die sich einen Menschen, der immer gut drauf ist? Haben die nur Menschen in ihrem Umfeld, die immer happy sind? Die Krankenkasse Barmer schreibt dazu auf ihrer Webseite zum Thema psychische Gesundheit Folgendes. Toxische Positivität treibt das positive Denken in ein überzogenes Extrem. Diese Haltung betont nicht nur die Bedeutung des Optimismus, sondern verdrängt und verleugnet menschliche Emotionen, die nicht ausschließlich glücklich oder positiv sind. Das heißt, es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die permanent damit beschäftigt sind, sich die Welt schönzureden und schmerzhafte Gefühle oder Gedanken wegzuschieben. Und aus dieser Haltung entstehen dann sehr, sehr anstrengende Durchhalteparolen. Wie alles hat seinen Sinn. Du musst nur positiv bleiben und aus den Zitronen des Lebens eine Limonade machen. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört, diese Wandkalendersprüche? Und unter Umständen mögen diese Sätze hilfreich sein. Und ja, mir sind auch optimistische Menschen lieber als diese griesgrame Miesmuffel, die in jeder guten Suppe noch ein Haar finden. Aber wer einen Teil seines Gefühlsspektrums verdrängt, verleugnet einen essentiellen Teil seiner selbst und riskiert, emotional abzustumpfen und seine eigene Lebensenergie auszubremsen. Auch der Kontakt mit anderen Menschen kann durch toxische Positivität vergiftet werden, weil echte Verbundenheit nur dann entsteht, wenn man sich authentisch zeigen und in allen Facetten zumuten kann, in guten wie in schlechten Zeiten. Das steht auch auf der Website der Barmer. Ironischerweise führt also toxische Positivität, toxische Freude auf Dauer sogar zum Gegenteil, zu Empathielosigkeit und oberflächlicheren Beziehungen. Und Psychologinnen weisen darauf hin, dass verdrängte negative Emotionen irgendwann mit Wucht zusammenkommen, zurückkommen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man einen Ball unter Wasser drückt für sehr lange Zeit. Wenn der wieder hochkommt, springt er einem ins Gesicht und verletzt einen vielleicht. Und auch darum ist es wichtig, negative Emotionen zuzulassen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Freude, die alles Negative ausblendet, ist also nicht die Freude, von der Paulus hier redet. Die Freude in der Verbundenheit mit Jesus Christus kennt den Schmerz sehr gut. Sie kennt die Leiden und die Verlassenheit des Menschen, weil sie sich in der Lebensgeschichte von Jesus widerspiegeln. Und auch in Paulus' Lebensgeschichte, davon schreibt er die ganze Zeit in allen seinen Briefen. Die ersten Christinnen fühlten sich vielleicht sogar gerade im Leid und in der Verfolgung durch die Mehrheitsgesellschaft verbunden. Wir Menschen, wir werden in unserem Leben immer wieder mit schwierigen Lebensumständen konfrontiert, mit Verlust und Trauer. Das war auch den antiken Philosophen bewusst. Der Umgang mit diesen Gefühlen ist jedoch sehr verschieden. Ich habe euch ein Zitat von dem Theologen Paul Holloway mitgebracht, der ein ganzes Buch über den Philipperbrief geschrieben hat. Und diese Folie, genau, da könnt ihr das Zitat mitlesen. Er schreibt, Als eine Form der moralischen Unterweisung bestand die antike Trostliteratur in erster Linie aus einer Reihe von Argumenten gegen den Kummer. Die Ermahnung zu akzeptablem und verantwortungsvollem Verhalten war ebenfalls ein wichtiger Aspekt des Trostes. Zwei gängige Ermahnungen waren, die eigenen Pflichten nicht zu vernachlässigen und sich nicht über Gott und das Schicksal zu beklagen. Jede der großen philosophischen Schulen entwickelte ihren eigenen Ansatz im Umgang mit der Trauer, der sich unter anderem auf ihre Sicht der Seele, ihre Lehre von Gut und Böse und ihre Theorie der Leidenschaften stützte. Die epikureische Schule zum Beispiel hat sich darauf konzentriert, den Blick des Trauernden weg von dem Grund der Trauer auf die schönen Dinge des Lebens zu lenken. Ablenkung ist natürlich ein Mechanismus, der in unserer Gesellschaft besonders gerne genutzt wird, um mit Trauer umzugehen. Und auch das kann unter Umständen hilfreich sein. Auch in der christlichen Tradition gibt es und gab es verschiedene Strömungen in manchen christlichen Gemeinden, die ultimative Freude in einer mehr oder weniger nahen Zukunft zu sehen, wenn Jesus wieder auf die Erde zurückkommt. Und ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Ich bin mir sicher, dass die Hoffnung auf Erlösung von allem Leid und Schmerz auch Freude bringen kann. Diese Tradition hat aber sehr oft in der Geschichte zum Rückzug von christlichen Gemeinden aus der Gesellschaft und zu einer Akzeptanz oder Duldung von sozialen Ungerechtigkeiten geführt, die aus meiner Sicht im Widerspruch zur bereits begonnenen Gottesherrschaft stehen. Ich verstehe die gute Nachricht von Jesus kommen in diese Welt als Einladung zu einer Transformation in eine neue Lebenswirklichkeit für alle Menschen zu jeder Zeit, auch heute. Es finden sich in manchen christlichen Gemeinden auch die Muster toxischer Freude oder toxischer Fröhlichkeit und der Ansicht, dass wir als Christinnen immer freudestrahlend unseren Glauben leben müssen oder dass wir mit Gott immer alles auf die Reihe bekommen. So als ob es in der Bibel keine Klagelieder gäbe oder Gott es nicht ertragen würde, wenn wir ihm unser Leid klagen oder es ihn absolut schockieren würde, dass wir nicht immer alles im Griff haben. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass der Trost das einzige Thema des Philipperbriefs ist, aber ich glaube, dass die Freude in Jesus tatsächlich eine Art Antidepressivum für die Gemeinde sein kann. Jetzt habe ich ganz viel gesagt, was ich glaube, was die Freude nicht ist, von der Paulus hier redet. Jetzt komme ich endlich zu dem, was ich denke, was es ist. Aus meiner Sicht gibt es in diesem Text zwei Antworten. Die eine Antwort steckt für mich in Vers 6, der ebenfalls recht bekannt ist bei euch. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Der erste Teil des Verses, macht euch um nichts Sorgen, klingt natürlich ein bisschen nach Toxic Positivity erstmal, aber er hört ja dort nicht auf. Bleibt nicht in der Sorge stehen. Wir alle haben Sorgen. Eltern haben das als Hauptberuf anscheinend. Die derzeitige weltpolitische Lage macht Sorgen. Der Klimawandel macht uns zu Recht Sorgen. Die Freude in Christus ist nicht der Schwamm, der alles wegwischt. Aber vielleicht ist sie der Schwamm, der es aufsaugt. Wir sollen in jeder Lage zu Gott kommen, mit den größten und kleinsten Problemen unseres Lebens. Und das klingt jetzt erstmal nach Kindergarten, wir können Gott alles sagen, was uns beschäftigt. Aber das ist ein krasses Privileg, wenn wir mal drüber nachdenken. Denn das Aussprechen ist doch schon der erste wichtige Schritt, um sich selbst zu entlasten und Dingen ihre Macht über uns zu nehmen. Mach dir keine Sorgen heißt auch, sitz nicht den ganzen Tag allein zu Hause und grübel vor dich hin und mal dir schon die schlimmsten Szenarien im Kopf aus. Sprich doch einmal aus, was dich verunsichert und was dich wütend oder traurig macht. Der Schöpfer des Universums hört dir zu. Und gerade bei psychischen Erkrankungen wird oft nicht offen darüber geredet, was sie im Leben der betroffenen Menschen verursachen und auslösen, so als ob sie dann nicht existieren würden. Das Gegenteil ist aber meistens der Fall. Die damit einhergehende Scham- und Schuldgefühle verschlimmern das Problem. Die Wissenschaftszeitung Spektrum hat 2021 ein ganzes Magazin zum Thema Depression rausgebracht. Und dort habe ich einen Artikel gelesen von einem Psychologieprofessor, der sich mit der Enttabuisierung von psychischen Krankheiten beschäftigt. Der ist schon etwas älter gewesen. Und damals in den 60ern war das eben noch krasser. Und er hatte selbst einen Vater mit einer bipolaren Störung. Und er schreibt in diesem Artikel: Schweigen trägt dazu bei, dass Depressionen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Durch die Familientherapie sind die Kinder ausgeglichener und ihr Risiko, später selbst zu erkranken, sinkt deutlich. Über die Störung zu sprechen hilft also, eine Internalisierung zu vermeiden und den Teufelskreis zu durchbrechen. Es geht da um eine Therapie, die man damals recht neu begonnen hat, in die auch Kinder einbezogen wurden, weil ganz oft war es, oder ist es vielleicht auch immer noch so, dass nur die betroffene Person behandelt wird und nicht die Familienmitglieder, die darunter genauso leiden. Und ich weiß, das steht hier nicht bei Paulus, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es sehr wertvoll ist, wenn schmerzliche Gedanken ausgesprochen werden können. Vielleicht auch im Zweiergespräch mit einem Menschen oder in der Familie oder in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis. Das heißt nicht, dass Depressionen durch Gespräch verschwinden. Das will ich damit nicht sagen. Ich bin mir der Komplexität des Themas bewusst und wenn jemand damit kämpft, dann kommt bitte gerne auf mich zu. Es ist unter Umständen sogar nötig, dass sie mit anderen Therapien behandelt wird. Aber was ich weiß, nicht drüber zu reden, macht es nicht besser. Lass die Sorgen und die Angst nicht dein Leben bestimmen, sondern bringe dein Anliegen mit Bitten und Flehen vor Gott. Das heißt, im Gebet formuliert sich auch schon ein Wunsch des Betenden, wie etwas anders sein könnte oder sollte. Wir entwickeln im Gebet damit gewissermaßen schon die Idee einer alternativen Realität. Anliegen sind das, was wir uns von Gott erbitten und erhoffen. Auch diese Dinge in Worte zu packen, kann helfen. Und tut das alles, und das ist für mich das Schlüsselwort hier, mit Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist ein weiteres Instrument für die Freude in Christus. Das Wort Dankbarkeit, Eucharistia, hat im Griechischen die gleiche Wurzel wie das Wort Freude, Charis. Und Freude und Dankbarkeit sind also gewissermaßen wortverwandt. Und längst hat sich über unsere christliche Bubble hinaus die Erkenntnis verbreitet, dass dankbare Menschen häufig auch psychisch gesünder sind. Und eine weitere Krankenkasse schreibt: Die Dankbarkeit fühlt sich nicht nur gut an, sondern trägt auch zu größerem Wohlbefinden und besseren Beziehungen bei. Wer dankbar ist, das zeigen Studien, leidet weniger unter Angst, Ärger, Stress, Schlafstörungen, körperlichen Krankheitssymptomen und Depressionen. Im christlichen Verständnis ist die Dankbarkeit natürlich vor allen Dingen auf Gott ausgerichtet. Und meiner Generation muss ich jetzt noch sagen, Paulus meint nicht, plane in deinen eh schon vollgetakteten Tag eine zweistündige Gebetszeit ein, sondern alle Zeit und überall kann ich mit Gott ins Gespräch kommen. Ich mache es oft in der U-Bahn, manchmal im Büro. Manche bringen ihre Sorgen morgens vor Gott, andere abends, manche beim Spazieren. Du kannst es machen, wo du willst. Hauptsache, du machst es. In aller Sorge, die uns umtreibt, ist es Paulus nämlich wichtig, dass wir unseren Fokus wieder auf Gott richten und auf das, was er uns in Jesus geschenkt hat. Und jetzt möchte ich mit euch noch einen Post von der Theologin und Autorin Christina Brudereck teilen, den sie auf Instagram schon vor einer Weile gepostet hat. Dort hat sie den Vers 19 aus Psalm 94, wie ich finde, sehr schön übersetzt. Wenn sich die Kümmernisse in meinem Inneren mehren, erfreut dein Trösten meine Seele. So übersetzt sie diesen Vers. Wir müssen immer wieder prüfen, wo unser Blick gerade ist. Bei mir und meinem Problem oder bei Gott? Die äußeren Umstände werden sich immer wieder ändern. Paulus schreibt das in den Versen 11 und 12 sehr deutlich. Es wird Phasen geben, in denen es uns gut geht und darüber dürfen wir uns freuen. Wir werden auch immer wieder Gründe für Klage und Sorge in unserem Leben finden. Es gibt allerdings Menschen, die sich schön einrichten in ihrer Rolle als Leidende, nicht wahr? Denen alles immer nur widerfährt. Meine Generation kann ihre Probleme oft sehr gut analysieren und viel besser formulieren als noch die Generation meiner Eltern, würde ich behaupten. Nur lösen können wir sie leider auch nicht. Und natürlich können wir uns in unserem Unglück suhlen und sagen, ja, ich bin halt, was weiß ich, ein Prokrastinierer. Ist ja auch bequemer, als sich wieder aufzurappeln und mit dem Problem auseinanderzusetzen. Oder wir erinnern uns an die Verbundenheit mit Jesus Christus, der nicht nur gelitten und gestorben, sondern auch auferstanden ist, der unseren Schmerz kennt und uns herausfordert, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen durch alle Höhen und Tiefen, die das Leben bietet. Und der uns tröstet. Wir können im Dreck liegen bleiben und die Arme verschränken und sagen, warum ich? Oder wir lassen uns darauf ein, dass andere uns ihre Hand hinstrecken und uns helfen, uns wieder aufzurappeln. Auch das kann die Freude im Herrn sein. Und mir ist dabei durchaus bewusst, dass es während einer schweren Depression nicht ausreichend ist, sich einfach zusammenzureißen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich möchte eins ganz deutlich einmal auch hier heute Morgen sagen. Es ist eine Lüge des Teufels, dass die Depression das letzte Wort hat. Es ist eine Lüge des Teufels, dass es keinen Ausweg und keine Hilfe gibt. Das ist das, was Menschen in einer Depression glauben und ich weiß das, weil ich genau das so erlebt habe. Es gibt einen danach. Deshalb lasst uns mit den Menschen in Kontakt bleiben, auch wenn es mühsam ist, und ihnen Hilfe anbieten und sie begleiten und sie ermutigen, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, denn wir müssen auch auf unsere eigenen Grenzen gucken. Und manchmal gibt es Dinge, die können wir nicht alleine tragen und auch nicht zu zweit. Und zum Abschluss, Werner de Boer formuliert in seinem Kommentar zum Philipperbrief, die Freude ist entscheidende Gabe und Aufgabe der Gemeinde. Freude ist ein Geschenk an uns. Die Verbundenheit mit Christus ist unsere Gabe. Christus, der in diese Welt gekommen ist, mit all ihren Nöten, um sie zu trösten, um sie zu erlösen und nicht zu verurteilen, der in uns schon angefangen hat, das gute Werk, der bereits jetzt schon Menschen transformiert. Ja, Freude ist auch unsere Aufgabe, keine, die uns aufgezwungen wird, sondern die wir übernehmen können, weil wir wissen, dass Gottes Frieden über unsere Gedanken wacht und uns in unserem Innersten bewahrt, wie es im Vers 5 heißt. Und dass uns nichts unmöglich ist, weil der, der bei uns ist, uns stark macht. Vers 13. Oder wie Christina Brudereck es beschreibt, und hier habe ich noch eine letzte Folie für euch, das war der Text unter dem Bild. Ich finde mich oft wieder in dem Psalm, heute wieder. Zuerst in der Vielzahl der ängstlichen Gedanken in mir. Da habe ich sofort Bilder vor Augen, Menschen, große Themen, eine Menge Herausforderungen. Ich spreche sie aus, zähle sie auf. Dann lese ich die zweite Satzhälfte. Erfreuen deine Tröstungen meine Seele. Und auch diese Worte rufen Erfahrungen wach. Sie sind etwas schwerer aufzuspüren als die Sorgen. Aber auch die Tröstungen sind da. Konkrete Situationen, Menschen, Zeichen. Ich will den Vers ganz, den Kummer und den Trost, will beide zulassen. Amen.